Ich habe in diesem Jahr, auch egal wie es am Ende ausgeht, St. Pauli sehr genossen, die wunderbaren Fußball gespielt haben. Und HSV ist einfach so etwas naiv. Police war so ähnlich, da waren ja, die spielten in Wandsbek in irgendeiner Disco. Und das waren so, sagte mir Sting mal im Interview, ich sagte nach, da waren so 30, sagt er 28. Sagte er, konnte sich gut daran erinnern. Ich werde manchmal kritisiert, dass ich zu loyal dem Künstler gegenüber bin, dem Deutschen, dass ich nicht sage, man konnte doch sehen, dass das nicht klappt. Nein, das tue ich nicht, das fände ich unfair und auch nicht wirklich nicht loyal genug.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute ist zu Gast Dr. Peter Urban. Moin, moin.
Hallo, Lars.
Du bist geboren im niedersächsischen Bramsche, aufgewachsen im Landkreis Osnabrück und bist Journalist, Radiomoderator sowie Musiker. Außerdem kommentierst du als Mr. Grand Prix seit 1997 den Eurovision Song Contest im deutschen Fernsehen und bist Vater von zwei Kindern. Malik Harris vertritt Deutschland beim ESC in Turin. Ist das eine gute Wahl, um gleich das Thema ESC mal abzuhaken?
Also von den Kandidaten, die da zur Verfügung standen, war das garantiert die beste Wahl. Und ich glaube, generell ist es eine gute Wahl. Ich bin kein Hellseher, ich halte mich mit Voraussagen zurück. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall besser das Endergebnis sein als im vergangenen Jahr. Das ist schon mal nicht so schwierig, aber das wird schon gehen.
Als Journalist sollte man ja eigentlich Distanz wahren, frei nach Hans-Jürgen Friedrichs. Fieberst du trotzdem mit oder ärgerst dich auch manchmal über deutsche Beiträge?
Ja, natürlich muss ich loyal sein dem deutschen Beitrag gegenüber. Wenn ich das im deutschen Fernsehen kommentiere, kann ich sagen, oh Gott, was haben wir denn diesmal für einen Schrott? Nein, das geht natürlich überhaupt nicht. Ich habe mich intern innerlich schon mal geärgert, dass der Titel oder die Sängerin es mal geschafft hat. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Es ist mein Job, diese Sendung zu kommentieren und da gehört auch Loyalität zum deutschen Künstler dabei. Danach ist es manchmal schwierig zu erklären, woran es denn diesmal vielleicht lag. Ich hatte Gott sei Dank ja auch positive Erlebnisse. Also so schlimm, wie es oft dargestellt wird, war es ja auch gar nicht. Wir waren mit Michael Schulte Vierter und das war eine große, tolle Überraschung. Wir hatten also auch Jahre, wo wir Pech hatten. Andreas Kümmert, wäre der angetreten damals und hätte der nicht gesagt, ich habe Angst, ich kann das nicht machen, dann wären wir bestimmt unter die ersten drei in Wien gekommen und so weiter. Also es gab auch Highlights und ich bin nicht derjenige, der dann ein Urteil fällen soll. Ich werde manchmal kritisiert, dass ich zu loyal dem Künstler gegenüber bin, dem Deutschen, dass ich nicht sage, man konnte doch sehen, dass das nicht klappt. Nein, das tue ich nicht. Das fände ich unfair und auch nicht wirklich nicht loyal genug. Deswegen halte ich mich aber mit Voraussagen zurück jetzt. Also ich sage nicht immer, ja, der kommt bestimmt unter die ersten zehn. Das ist beim ESC so verdammt schwer. Es liegt auch an einem sehr traditionsreichen, altmodischen Wählmodus. Da bekommen nur immer die ersten zehn immer Punkte. Wenn du in einem Land, da wird abgestimmt, nur 11. oder 12. oder 13. wärst, hast du 0 Punkte. Da kannst du gar nichts machen. Und dann landest du bei nur 3-4 Punkten am Ende und bist eigentlich in der guten Mitte platziert gewesen. Aber das ist dieses System und das wollen die nicht ändern und deswegen wird es auch so sein. Ich werde es nur besser erklären nächstes Mal.
Als Ralf Siegel noch viel aktiver war und noch nicht in der verdienten Rente war, schien es ja jemanden zu geben, der eine richtige Rezeptur gefunden hat zum erfolgreichen Teilnehmen, ja nicht nur durch Nicole, sondern durch viele andere Beiträge. Gibt es denn so zwei, drei Sachen, die ein musikalischer Beitrag haben sollte, damit es irgendwie klappt? Oder sollte man bestimmte Sachen auf gar keinen Fall machen? Oder ist das auch schon zu sehr in die Glaskugel gucken?
Also ich finde, man sollte nicht zu sehr nach dem allgemeinen Mainstream gehen, sondern nur das Besondere kann da gewinnen. Nur etwas Authentisches, etwas Persönliches kann da gewinnen. Was aber die Leute berührt, was in den Bauch geht, ins Herz geht. All diese stromlinienförmigen Pop-Produkte haben da gar keine Chance. Aber trotzdem werden sie jedes Jahr wieder angeliefert. Insofern, wenn man sich genau anguckt, wer hat eigentlich in den letzten 10 Jahren gewonnen, dann findet man meistens eben Titel, die ungewöhnlich sind. Ein portugiesischer Sänger, der eine jazzige Ballade singt, auf Portugiesisch, hätte man doch nie gedacht, dass der gewinnen kann. Der gewinnt. Oder eben auch eine italienische Hardrock-Band, die auf Italienisch singt und extrem brutal eigentlich auf der Bühne daherkommt, gewinnt. Also so läuft's. Man muss wirklich ein Gespür haben für das Besondere. Dann kann man gewinnen.
Kommen wir mal weg vom ESC, da wird ja in den nächsten Tagen und Wochen lange genug drüber gesprochen. Wir kommen nach Hamburg. Die Hamburg-Lieblinge ist unsere erste Rubrik für dich, ist unsere Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Oh, schwere Frage. In den letzten 2 Jahren war man ja nicht so viel weg. Aber ehrlich, ich gehe unheimlich gerne ins Table von Kevin Fehling. Nun kann man sich das nicht so oft leisten. Und insofern bin ich auch mit einem einfacheren Mahl im Nil sehr zufrieden. Also, aber bei Kevin ist es, und der ist auch noch so ein super sympathischer, toller Typ, ist es wirklich außergewöhnlich.
Ich muss das an dieser Stelle auch mal sagen. Ich finde Kevin Fehling tatsächlich eine Wucht. Ich habe ihn in diesem Podcast kennengelernt, freue mich tatsächlich über jedes Treffen, über jedes Gespräch mit ihm und war vor einigen Wochen tatsächlich das erste Mal in dem Restaurant. Du sagst es natürlich, nicht nur, dass man sich das nicht leisten kann ständig, man muss ja irgendwie auch auf dieser Warteliste irgendwann auch mal so hoch rutschen, dass man unter den ersten 24 Plätzen ist. Mhm. Aber das ist wirklich fantastisch. Ja, wie oft bist du denn jetzt schon da gewesen?
Also ich bin 2-mal da gewesen. Ja. Und einmal hatte ich richtig Glück. Da rutschten wir dann auf einmal ganz hoch. Da fiel jemand aus und da konnten wir ganz schnell mal hingehen. Aber sonst musst du natürlich lange warten.
Ja. Ach, herrlich. Aber das ist ja schön, dass du auch so sehr gutes Essen auch gutierst tatsächlich.
Ja, also meine Gattin kocht auch ziemlich gut. Die backt nicht nur ziemlich gut, sondern die kocht auch.
Die kann mit süßen Sachen auf jeden Fall gut umgehen. Ja. So, wir kommen mal weiter. Ist ja die Schnellfragerunde. Welcher ist dein Lieblingsbücherladen?
Also ganz ehrlich, wenn es um Musikbücher und um Kunst- und Kulturbücher geht, Cohen und Dobernick. Das ist schon richtig klasse.
Dass wir uns da nie sehen. Dass wir uns da nie sehen, da gehe ich auch so gerne hin.
Ja, aber
also das ist ja ehrlich gesagt.
In den letzten 2 Jahren war ich natürlich nicht.
War natürlich total schwierig, aber es ist so ein bisschen das, was andere Leute bei IKEA haben. Also sie wollen einen Schuhschrank kaufen und bringen Kerzen, Bilder und noch Klobrillen mit.
Ja.
Habe ich Klobrillen bei IKEA? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall viele andere Dinge, die man vielleicht nicht glaubte haben zu müssen. So ist es bei Cohn und Dobernick. Ich gehe wegen einer Neuerscheinung dorthin und bringe irgendwie noch 6 Antiquariate mit, wie auch immer. Ich grabbel da sehr gerne vorne in den Kisten, die da draußen stehen. Ja. So, weiter immer noch in dieser Schnellfragerunde. Es fühlt sich gar nicht so an. Welches ist dein Lieblingskino?
Also traditionell, weil ich auch in dem Viertel wohnte, Abaton, wenn es um Programmkino geht oder Zeise. Aber am bequemsten und am genialsten ist eigentlich dieses Astor-Kino in Hafen City. Mein
Toll.
Gott, unglaublich.
Mhm. Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
Also da gibt's verschiedene, also unten am Hafen, Bernd Begemann, alles von Nils Frevert eigentlich, also Niendorfer Gehege und besonders das Album Du kannst mich an der Ecke rauslassen, jede Ecke ist da Hamburg, also der Mann ist einfach fantastisch. Und dann gibt's ein Lied von Keane, der britischen Band, das ist ein wunderschönes Lied, es heißt Hamburg Song. Aber nur, weil er es in Hamburg geschrieben hat. Es handelt eigentlich nicht von Hamburg, aber das Lied ist so klasse. Insofern gehört das dazu.
Welcher ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
Ehrlich gesagt, unser Garten. Entspannend, wunderbar, am kleinen Teich und unter Bäumen, auf den Rasen guckend, herrlich.
Du wohnst ja im Stadtteil Langenhorn. Sieht man da die Flugzeuge oder hört man sie auch?
Man sieht sie und hört sie. Wir wohnen neben den Runways und zwar etwa 1,5 Kilometer. Es stört aber eigentlich gar nicht. Und außerdem gehen die ja meistens auch in anderen Richtungen los. Also nicht immer fliegen sie auf der Bahn oder landen sie auf der Bahn. Also es stört überhaupt nicht. Da sind andere Stadtteile, wo sie genau drüber, über dir fliegen. Alsterdorf oder Poppenbüttel oder so, viel schlimmer. Mhm. Da ist das, wo wir wohnen, wirklich wunderbar.
Was ist denn die Faszination von Langenhorn, außer dass da der ehemalige Bundeskanzler auch gewohnt hat?
Ja, der wohnte nicht so weit. Also die Faszination war einfach die, dass man sich da ein Haus mit Garten, einen großen Garten leisten konnte. Das ist die einzige Faszination, ganz ehrlich. Und man muss ein Auto haben, weil es gibt keine Läden in der Nähe, du musst überall hinfahren und nur zu dem Zentrum Langenhornmarkt, was, sagen wir mal, architektonisch auch seine Grenzen hat. Also das ist einfach, ich habe mein ganzes Leben in Eimsbüttel, in Harvestehude oder Eppendorf gewohnt und habe das auch sehr genossen, aber irgendwann wurde die Wohnung zu klein für eine Familie mit zwei Kindern und da kann man sich nichts leisten, da kannst du dir nichts kaufen, also insofern ging es dann raus und das war eine sehr gute Entscheidung.
Holst du dir so ein bisschen deine Sehnsucht dann immer wieder zurück und gehst mal ins Grindelviertel, um dann nochmal einen Kaffee oder ein
Bier zu trinken? Also ich bin da immer sehr, sehr gerne. Ich bin da auch oft, weil eben auch der NDR da ist, aber auch die Schule meiner Kinder war immer da, im Mittelweg, das Wilhelm-Gymnasium. Also ich bin da ständig und bin da also gerne auch. Ne? Also ich fahre auch gern dann wieder durch die Straßen, in denen ich gewohnt habe und so weiter. Da bin ich immer ganz treu.
Springen wir erstmal ganz zurück. Du bist in Niedersachsen geboren, bist aber sehr schnell nach Hamburg gekommen. Fühlst du dich, also Hamburger sind ja immer ein bisschen krüsch, wer jetzt hier Hamburger und Hamburgerin ist, aber fühlst du dich so ein bisschen als Hamburger Urgestein?
Ja, unbedingt. Also ich meine, ich war 18, als ich herkam. Ich wohnte damals in Quakenbrück, das ist betrachte ich als meine Heimatstadt. Mhm. Eine wunderhübsche, kleine, wirklich sehr, sehr aufgeweckte Stadt in Niedersachsen zwischen Osnabrück und Oldenburg.
Die hatten eine gute Basketballmannschaft.
Ja, Ortland Dragons waren also extrem gut, wurden dann aber, sind jetzt in der zweiten Liga, stehen da ganz gut da, aber waren wirklich sehr gut. Und dann bin ich als Schüler mal nach Hamburg gekommen mit 16. Ich hatte eine Jazzband, wir hatten hier einen Auftritt in der Seglerbörse. Das war damals noch so ein altes Jazzlokal. Und ich sah die Außenalster und die Segelboote drauf und Blitze, und da muss ich hin. Und meine Eltern wollten mich eigentlich nach Münster verfrachten zum Studieren. Und ich sagte, nee. Und ich wollte nach Hamburg. Und der Kompromiss war dann gehst du aber in ein katholisches Studentenheim. Weil ich war nun katholisch erzogen. Und dann ging ich eben in ein Studentenheim in der Sedanstraße, das Franziskuskolleg. Und ich bin Hamburger, das ist ganz klar. Also meine ganzen Vorlieben liegen hier und ich liebe die Stadt. Die ist einfach wunderschön und spannend und interessant und ganz klar.
Fühlst du dich trotzdem irgendwie auch noch ein bisschen als Sohn der Stadt Quakenbrück? Also fährst du immer mal wieder zurück? Oder?
Ich bin in letzter Zeit öfters zurückgefahren, um auch Freunde zu besuchen. Aber dann habe ich dann auch einen Vortrag gehalten an der Akademie der Schule. Die haben so eine Akademie, wo sie Leute einladen. Also eher so Leute wie den Nobelpreisträger Klitzing, also so richtig gestandene Wissenschaftler oder Chefredakteure. Und da hatte ich dann die Ehre, auch eine Rede zu halten, und das war also ganz großartig. Also ich fühle mich da immer noch sehr verbunden, ja.
Womit fremdelst du denn hier immer noch in Hamburg nach all den Jahren? Also hast du eine rote Hose und hast so goldene Knöpfe am Jackett oder?
Also dieses Art von Hamburg hatte ich nie richtig kennengelernt. zu Studentenzeiten, da gab es mal Einladungen, wenn zum Beispiel der Shakespeare-Preis verliehen wurde. Der wurde dann im britischen Generalkonsulat verliehen und da waren also ziemlich viele Menschen. Ich als Anglistikstudent bin dann da hingegangen aus Interesse und dann traf man Sir Alec Guinness oder bekannte Regisseure oder Schriftsteller. Da tanzten schon einige dieser Figuren mit Goldknöpfen rum. Aber sonst hatte ich wenig Kontakt zur hanseatischen Pseudo-Elite. Die sind auch eher amüsant, finde ich. Also irgendwo hat's ja was, aber das ist ein bisschen wie aus dem Kino oder aus einer Fernsehserie ähnlich.
Wie kommt man denn zu so einer aufbrausenden Liebe zur Musik in Quakenbrück?
Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ich war gesagt, Jazzmusiker, habe Piano gespielt und ein Freund hat mich dann einfach mal dazu gebracht, die Beatles anzuhören. Und die Beatles und alles andere, was da aus England kam und den USA, und das hat einen sofort umgehauen. Und das hast du ja auch in Hamburg nicht besser erleben können. Okay, du hättest die Originale hier auf dem Kiez in den Clubs sehen können, aber rein vom Radio war das auch nicht besser. Damals gab es ja noch keine Popsendung im deutschen Radio, also musste man sehen, der britische Soldatensender, der strahlte bei uns bei Osnabrück, BFBS, der strahlte bei uns aus und die hatten tolle Sendungen von der BBC, da konnte man alles mitkriegen, aber war voll informiert und nachts habe ich dann die Piratensender gehört, auf Mittelwelle, habe die Nächte am Radio zugebracht und die Neuerscheinungen aus England von John Peel mir servieren lassen. Also das war, da habe ich dann gleich englische Popzeitschriften abonniert, wie den New Musical Express. Die kamen dann nach Quartenbrück und Platten konnte man auch bestellen oder man ging in den Elektroladen. So wurden ja früher Platten verkauft. Ja. Und da standen dann auch einige Neuerscheinungen. Ja, das ging in Quartenbrück gut. Aber dann, als ich dann in Hamburg war, ging es natürlich erst recht los.
Jetzt nun trennen uns ein paar Jahre, aber ich glaube, eine ähnliche Sozialisierung habe ich auch erfahren über BFBS. Mhm. Und vor allen Dingen ganz wichtig, weil ich in der ehemaligen britischen Besatzungszone sozusagen aufgewachsen bin, ja auch in Niedersachsen. Mhm. Und wir hatten einen großen Einfluss, dadurch, dass die Soldaten hier stationiert waren aus Großbritannien, ja. Waren ja einfach ganz häufig britische Bands in kleinen schmutzigen Clubs, die da gespielt haben.
Ja, das habe ich dann auch, da war ich dann aber.
Und das hat mich sehr geprägt, ja. Deswegen war ich auch den Beatles näher als jetzt eher so amerikanischen, also mit den Beach Boys ja. Konnte ich lange nichts anfangen.
Und dann redest du jetzt mal mit Leuten, die in um Frankfurt aufgewachsen
ja.
Sind.
Die haben halt, die sind auch schon die gleich Amerika, Hip-Hop, haben die gekriegt.
Die hatten die Soul-Bands aus den USA alle mhm. da. Und aber das ist schon richtig. Aber als ich da noch Schüler war, da spielten da noch keine Bands. Mhm. Aber später war das so. Die spielten also in der gesamten Gegend. Aber da war ich in Hamburg und habe dann hier überall die Bands gesehen.
Da gab es ja auch reichlich Möglichkeiten.
Reichlich. Nächtelang im Top Ten, da spielten englische Bands. Oder mal, wenn tolle Konzerte im Star Club waren. Da waren die aber nicht so oft. Also Top Ten war schon eine super Adresse. Da spielten Bands, die später sehr berühmt geworden sind. Unbekannt damals spielten 3-4 Sets am Abend. Also die ganze Nacht durch. Und da waren tolle Musiker dabei. Und ich bin ständig nach England gefahren. Also ich bin ständig nach London gefahren. Als 18-jähriger Schüler das erste Mal auf einer Klassenreise. Dann in demselben Jahr nochmal. Hab da The Cream und Jimi Hendrix gesehen. Und was es nur gab. Also ich war sehr anglophil und war ständig unterwegs, damals noch mit der wunderbaren Fähre. Du gingst hier zum Hafen, setzt dich auf diese Fähre nach Harwich und es war einfach wunderbar. Und dafür hat man in Ferien immer wieder gejobbt und gearbeitet, um Geld zu verdienen. Aber dann es auszugeben in England war schon wunderbar.
Wie lange ist die Fähre dann dahin gefahren? Wann warst du in London am Ende?
Am Ende, das war du gingst hier nachmittags rein. Also insgesamt fuhr sie, glaube ich, 21 Stunden. Du musstest die Nacht irgendwie durchbringen. Eine Kabine konnte man sich nicht mal leisten, also hat man so in so Sesseln gepennt. Und dann landete sie in Harwich und dann noch anderthalb Stunden, eine gute Stunde mit der Bahn. Und dann warst du Liverpool Street Station und dann warst du da.
Was man damals alles auf sich genommen hat.
Unglaublich,
das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich meine, heute fliegt man für 69 Euro wahrscheinlich ja, ja. Dahin. Ja. Was ich ja auch interessant finde, ist der Weg, sich Musik zu verschaffen. Du hast ja Radio schon angesprochen. Ja. Hast du denn selber auch deine Kassetten da zusammengestellt und warst immer sauer, wenn jemand reingequatscht hat?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Ehrlich gesagt, dieses Kassettenaufnehmen-Ding war da auch noch nicht so verbreitet.
Ja.
Das war mir auch zu mühsam. Ich habe mir dann die Platten besorgt und habe dann die Schallplatten gesammelt. Und bin dann so informiert genug gewesen. Also das mit dem Kassettenaufnehmen, das hat man erst in den 70er Jahren mehr gemacht, ehrlich gesagt.
Da kam ich dann ja erst dazu, also genau. Eher die 80er. Da war es ja auch so, dass ich quasi aus meiner niedersächsischen Heimat sehr, sehr gerne zu Michelle Records nach Hamburg gefahren bin. Ja, so super. Hatte ich meine ersten Kontakte. Mhm. Hin. Das waren dann immer so 3 Stunden mit dem Zug und mit dem Bus, bis man Echt? Dann da war, um nur eine farbige ja. Vinyl, eine Ausgabe, die es in ja. Schwarz, aber auch in Hannover gegeben hätte, wollte ich aber unbedingt die Erstauflage in Rot oder Grün oder Echt? Blau haben.
Ja. Super. Das ist genau die richtige Einstellung.
Ja, total. Und wenn ich sehe, mit welcher Leichtigkeit ja. Leute sich nicht mal mehr irgendwas runterladen müssen gegen nee. Bezahlung, sondern ja. alles Flatrate-mäßig
bekommen. Ja, genau. Also ich meine, es ist natürlich eine Erscheinung. Einerseits ist es unglaublich praktisch. Man setzt sich da hin und für einen Podcast musste ich mir alle Elton John-Aufnahmen anhören und der hat über 30 Alben gemacht und du wirst wahnsinnig irgendwann. Aber du kannst es eben machen. Du musst nicht überall die Platten suchen. Aber ehrlich gesagt, für Musik ist das einfach nicht gut, weil Musik wird billig gemacht, verfügbar gemacht. Man schätzt überhaupt nicht mehr den Vorgang. Ein Album erscheint. Was war das für ein Ereignis? Die Platte kommt. Man kann sie berühren. Man nimmt das Innencover raus, liest die Texte.
Hat Englisch gelernt.
Ja, dadurch. Hat unglaublich viel gelernt
dadurch.
Ich habe
ja die Sachen dann erstmal noch wieder ins Deutsche übersetzt, ja, um sie zu verstehen.
Und dieses unglaublich schöne Erlebnis, das hat man nun nicht mehr. Und das ging schon mit der CD verloren, weil das war zu klein alles, so fummelig und so. Also dieses Erlebnis, ich habe mir die Platten, wie gesagt, dann aus England bestellt oder mir mitgebracht und hatte dann also auch ganz andere Ausgaben, als die du hier kaufen konntest, mit anderem Druck und so. Das war auch schon ganz toll.
Jetzt hast du von deinen England-Konzertausflügen schon erzählt. Wenn man wie du dann irgendwann beruflich da reinrutscht, mhm, und dann viele tausend Konzerte sieht, hat man dann trotzdem noch Erinnerungen an die 10 besten Konzerte? Also könntest du dich noch an 2, 3 in England vor allen Dingen erstmal erinnern?
Ja, kann man. Also es gibt so besondere Ereignisse, die vergisst man nicht. Die Rolling Stones in einem kleinen Theater, nicht mal so groß wie das Schauspielhaus zu sehen. So kurz nach Altamont, wo sie gerade dann also auch in den negativen Schlagzeilen gewesen waren, das war schon unglaublich. Oder Pink Floyd, auch auf so einer kleinen Bühne oder im Club eben, Marquee Club, Cream zu sehen. Also das sind so Erlebnisse. Oder auch in Hamburg Erlebnisse wie Jefferson Airplane in der alten Musikhalle, also in der Leichshalle. Oder The Band sitzen da im Kreis wie in der Scheune und spielen zusammen unglaublich schöne Musik. Also da gab es so viele Highlights und da bleiben schon einige stecken.
Ich habe das extra auf London bezogen, weil deine Hamburg-Highlights solltest du jetzt erzählen. Als ich Mitte der 90er nach Hamburg gekommen bin, haben mir natürlich alle erzählt, ja, ich habe hier Police gesehen in der Musikhalle und ich habe Nirvana gesehen und ich habe den und den im Molotow gesehen. Das hat mich natürlich immer total genervt, weil ich allenfalls mal deutsche Bands bei ihren Anfängen beobachten konnte, weil nach Hannover oder Minden sind dann auch nicht alle gekommen. Was waren denn so da deine Angeberkonzerte, bei denen du dabei warst, wo du schon sehr früh quasi vielleicht auch unbewusst Größen gesehen hast?
Also ich kann mich an U2 erinnern, ne? Im Pö. Das war ihr erstes Konzert in Deutschland. Und da bin ich hingegangen, da waren da vielleicht 30 Leute oder so. Ne?
Und es war fast voll.
Ja, das war ja klein, das Pöne. Ja, ja. 30 war schon nicht so, da passen schon so 250.
Habe ich ja auch nicht mehr kennengelernt,
das Pöne. Tragisch. Aber denn das war schon ein wunderbarer Club. Und U2, das war ja Anfang der 80er, glaube ich, 81. Da waren die in England schon, England fingen sie gerade an, Stars zu werden. Aber hier, ja, die standen da und dann dachte ich, ja, die sind ja ganz gut. Aber dass die so gigantisch werden, habe ich nie gedacht. Also das ist ja natürlich oft das Ding, dass du denkst, ja, okay. Aber ich glaub, Police war so ähnlich. Da waren ja, die spielten in Wandsbek in irgendeiner Disco. Und das waren so, sagte mir Sting mal im Interview, ich sagte nach, da waren so 30, sagt er, 28. Sagte er, er konnte sich gut daran erinnern. Und ich habe mehrere solche Dinge erlebt, eben im Onkel Pö, El Giro, beim ersten Abend, als der zum ersten Mal in Europa spielte, da waren auch wenig Menschen da und dann sprach sich das rum und dann die nächsten beiden Tage war es knallvoll, die Leute standen auf der Straße. Das war so ein umwerfendes Erlebnis, weil der Mann so ungewöhnlich war. Der sang Jazz, sang wie Instrumente und wir alle lieben und kennen El Giro, aber das, wenn er mal noch nie sowas gehört hatte, war das einfach unfassbar. Das waren so 1, 2 dieser Erlebnisse, aber da gab es noch sicherlich noch mehr, wenn man mal genau wühlt.
Jetzt hast du ja viele Jahre in dieser Stadt gelebt und die Musikstadt auch erlebt. Jetzt spricht alles von der Elbphilharmonie. Wir haben dadurch auch ein bisschen Weltrang bekommen.
Ja.
Was hat denn Hamburg verloren über die Jahre? Wahrscheinlich das Onkel Pö, aber gibt es so irgendwas, wo du sagst, Mensch, also dass man das nicht weiter erhalten hat?
Also da muss ich jetzt genau nachdenken. In der musikalischen Ebene ist eigentlich relativ viel erhalten geblieben, denn nach dem Onkel Pö, das ist traurig, das konnte aber auch nicht so weiter bestehen, weil es einfach zu klein war und es musste unwirtschaftlich werden, da es auch als Nachtclub nicht mehr so gut funktionierte. Aber danach gab es ja dann dieses Revival auf dem Kiez mit der großen Freiheit, dem Docks. Und dann Grünspan, dass also dann auch Musik sich, der Kiez sich der Musik geöffnet hat wieder. Das so praktisch, dieses Revival kam ja dann erst in den 80ern. Das war schon wieder gut, Ich muss sagen, also mir fehlte auf der Jazz-Ebene, fehlte mir so ein ständiger Club. Dann gab es irgendwann mal dann in der, wie heißt der Club noch? Birdland. Ja, das war aber dann
schon. Das ist der einzige Club, den ich kenne.
Ja, das waren aber viel Spender. Aber davor war eben das Pö eben auch ein Laden, wo Jazz gespielt werden konnte. Und das gab's nicht mehr. Und das fand ich, habe ich schon ziemlich vermisst. Die Fabrik war immer noch da. Also wir haben schon Ausnahmen. Wir haben schon Sachen, die schon sehr, sehr lange existieren. Und wie die Fabrik. Und da hat man auch wunderbare Konzerte gesehen. Und das Logo war auch immer ein Highlight. Also da habe ich zum ersten Mal Bonnie Raitt gesehen zum Beispiel. Das war schon auch toll, solche späteren Weltstars oder auch damals schon sehr bekannte Stars zu sehen auf so einer kleinen Bühne.
Was ich ja gut fand, letztes Jahr im diesem Hamburger Kultursommer, der von der Kulturbehörde ja sehr stark gefördert und geprägt wurde, dass die Stadt sich insgesamt geöffnet hat der Musik, dass also ähnlich wie beim Reeperbahn-Festival auf der Reeperbahn einfach Musik auch ganz woanders stattgefunden hat, wie beim Reeperbahn-Festival in einer Bankfiliale waren hier auf einmal auf der Lenz-Siedlung hat ein Alphorn-Konzert stattgefunden und so weiter. Da musste ich so immer drüber nachdenken, also es gab ja auf der Reeperbahn selber ja auch mal zwei grandiose Konzerte, einmal mit den Smashing Pumpkins und einmal Metallica, die ich beide erlebt habe, wo ich so denke, warum geht das nicht nochmal?
Also ja, da könnte Hamburg offener sein. Ich kann mich erinnern an die Prince-Konzerte in den 80ern. Oh, was für ein Alarm gab das, weil der nun ein bisschen zu laut war. Als ob es ein Problem ist, wenn ein Künstler einmal im Jahr laut ist. Das finde ich unglaublich, dass deswegen am nächsten Tag gleich schon eine Auflage kam, dass er darf nicht mehr so laut sein. Das fand ich echt spießig und das fand ich so ein bisschen provinziell. Und diese Einstellung ist einfach nicht gut. Man muss die großen Events wahrnehmen und auch pflegen. Und da müssen alle auch mal auf was verzichten. Und auch die Oma, die kann dann an dem Abend vielleicht sich die Dinger die Stöpsel in die Ohren stecken und kann trotzdem schlafen. Ich finde, so viel Toleranz müssen wir haben, denn der Spaß der vielen ist viel, viel wichtiger, ganz ehrlich gesagt. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben diesen großartigen Stadtpark. Wir haben also die Stadtfreilichtbühne im Stadtpark.
Ganz großartiger
Ort. Unfassbarer, toller Ort, einer der schönsten auch in Europa. Es gibt kaum so eine Bühne. Also wir haben schon, und das Reeperbahn-Festival natürlich. Ich meine, wir haben es schon nicht schlecht, das muss ich sagen. Und auch finde ich auch gut, dass die Stadt aktiv das so unterstützt hat. Denn es würde es sonst nicht geben, könnte es nicht geben. Also nach dem ersten Jahr dachte ich, nun ist es aus. Ich war damals im Beirat und da hieß es, oh je, wir haben so und so viel Verlust. Ich dachte, ja, das war's dann. Und das finde ich, dieses Durchhaltevermögen auch von den Veranstaltern und der Stadt, das finde ich schon sehr, sehr gut.
Und damit wird es Zeit für die Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist prägnant und relevant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zwischendurch mal zu den Fragen der anderen Leute, eine weitere Rubrik von uns. Hör mal rein.
Moin Peter, hier spricht Benny Adrian von Viva Con Aqua. Ich würde mich interessieren, für welchen gemeinnützigen Verein in Hamburg setzt du dich eigentlich ein?
Das ist eine gute Frage, Benny. Also ich meine, ich trinke manchmal dein Wasser, aber das ist nicht genug. Man könnte mehr tun, da gebe ich dir wirklich recht. Ich habe für diverse Sachen was getan, aber da fällt mir jetzt Ärzte ohne Grenzen oder andere Dinge. Also, aber man könnte, das finde ich auch sehr, sehr, sehr außergewöhnlich, was ihr da macht mit dieser Aktion. Aber ich habe bei diversen Benefits gespielt, auch als Musiker mit meinen Bands. Das haben wir getan, aber es gibt keine ständige Adresse.
Okay, aber dann können wir dich ja möglicherweise jetzt dauerhaft für Mensch Hamburg werben. Nicht nur, dass du dann immer Meierlikör trinkst, sondern möglicherweise auch noch was anderes Gutes machst. Und du hast dich natürlich, und das vergisst man, du hast dich bei Einer kommt, alle machen mit sehr stark engagiert, weil du uns deine Stimme geliehen hast. Und das war wirklich ganz großartig.
Ja, aber das ist ja nur selbstverständlich. Also sag mal.
Ja, okay.
Kleinste Kleinigkeit.
So, der nächste bitte.
Hallo, es spricht Mike Janssen aus der Spielbank Hamburg. Und meine Frage an Peter Urban lautet: Welche Alternativkarriere hätten Sie eingeschlagen, wären Sie in den 80ern nicht beim NDR gelandet? Vielen Dank und ganz liebe Grüße vom Stephansplatz.
Dankeschön. Aber ehrlich gesagt, ich wäre nicht Spielbankspieler geworden. Nein, ich wäre wahrscheinlich Lehrer geworden. Ich habe ja fürs Lehramt studiert, habe das erste Examen gemacht und dann dadurch, dass der Prof gesagt hat, ja, mach doch eine Doktorarbeit draußen, dann bin ich dann dahin gekommen. Währenddessen fing das Radio an, ich wurde Journalist, schrieb für Sounds und andere und machte meine Sendung und da kam die Frage dann nicht mehr auf. Gehst du jetzt ins Lehramt oder nicht? Ich wäre wahrscheinlich Studienrat, vielleicht Oberstudienrat, who knows?
Oder Schuldirektor oder Schulsenator.
Oder wer weiß vielleicht. Es? Oh, wer weiß es schon. Ja. Nee, Schulsenator nicht.
Jetzt haben wir über so viel vergangene Kulturstätten und auch mögliche Kulturstätten gesprochen. Gibt es denn eine Kulturstätte, also vielleicht auch Theater damit reingerechnet, wo du selbst noch nie warst? Also bei mir ist es zum Beispiel, ich war noch nie auf dem Michel, das ist jetzt keine Kulturstätte, aber das ist so ein bisschen so der Makel bisher, dass ich immer noch nicht auf diesem Turm war.
Da musst du hoch. Das ja, ist ich ahnte es. Ein so schöner Blick, weil du mittendrin bist, zwischen Hafen und dem Rest der Stadt. Also ja. Das ist wirklich toll. Du bist nicht weit weg. Du bist wirklich so wie in New York, wenn du da auf dem Rockefeller Center bist, bist du ja auch mittendrin. Das ist, der Michel ist toll. Und gibt's auch einen Fahrstuhl. Das ist gut für uns.
Herzlichen Dank für die Information. Jetzt gehe ich dann doch rein. Aber was ist denn
bei mir?
Theater oder Live-Club?
Ja, ich bin wenig in der Oper gewesen, aber auch schon etliche Male auch genug Balletts gesehen früher. Ich liebe das Schauspielhaus. Ich will jedes Mal, ich brauche mich nur reinsetzen. Und ich kann es genießen. Ich finde es ganz, ganz wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin da eigentlich ziemlich...
Musicals? Alle Theater
auch besucht? Ich bin in allen Musical-Theatern gewesen.
Ja, kein großer Musical.
Ich gehe zu vielen Premieren und bin dann immer so eher so, ach, müssen wir da jetzt hin? Und wenn ich dann da gewesen bin, dann merke ich ganz oft, Mensch, das ist ja doch verdammt gut. Weil die Qualität ist einfach sehr hoch hier.
Ja, klar.
Die Qualität ist, wie die singen mittlerweile. Früher war ja Musical, oh, jetzt singen die auch noch und dann sprechen sie auch noch Deutsch und so. Aber heute, der Standard ist extrem hoch von den Inszenierungen her und der Qualität der Sänger, der Schauspieler. Deswegen bin ich dann doch freudig überrascht, sehr oft.
Okay, also es fällt dir kein Ort ein, wo du noch nicht warst. Unsorgtheater auch?
Nee,
da so, hast du mich erwischt. Das war jetzt geraten. Ich habe niemanden nachgefragt.
Nee, da war ich nicht.
Ja, da musst du mal hin. Echt? Wirklich ein toller Ort.
Ja. Verstehe ich das denn?
Ja, auch, auf jeden Fall. Also okay. Michael Lang wird mir jetzt eine Ehrenkarte und dir auch geben. Okay. Wir gehen zusammen dahin, Peter. Abgemacht.
Ja, gut.
Du hast ja als Moderator oder Journalist schon viele tausende Interviews ja auch selber gemacht. Hast du immer noch irgendwie so ein Kribbeln, also aus purer Hochachtung und Respekt vor einem Musiker, wenn du jemanden triffst? Wer wäre das, wo du sagen würdest, heieieiei?
Also das gab's schon sicherlich, aber das ist jetzt so ein bisschen weg. Aber trotzdem, wenn jetzt Paul McCartney ankäme, dann würde man schon sagen, okay, Hoheit, der jetzt 80 wird. Aber nein, ich habe ja wirklich doch da relativ viel erlebt. Also von Paul Simon, außer Bob Dylan, der nun wirklich sehr, sehr schwer und sehr selten zu interviewen ist, habe ich ja fast alles gesprochen. Und ist es also auch schön, wenn man Zeit hat. Auch wenn die aber live in die Sendung kommen, wie Rod Stewart, der kam dann live in die Sendung rein und kommt dann da. Da ist dann eine Welle, die dann daherkommt. Ne? Aber es macht Spaß. Und nee, da war ich eigentlich immer relativ unbefangen und die haben sich dann auch gefreut, wenn man sich einfach anständig unterhalten konnte. Die hassen ja nichts mehr, solche Künstler, als diese Interviews, wo gefragt wird, ja, und welche Kleiderfarbe finden Sie am schönsten oder was ist Ihr Hobby und so. Und dann rollen schon die Augen, aber die wollen sich ganz einfach normal unterhalten und das, wenn man das mit denen schafft, dann genießen die das auch und dann gibt es eine gute Atmosphäre.
Gibt es denn eine Anekdote über ein verrücktes Interview, was vielleicht auch gar nicht so gelaufen ist, wie du es dachtest? Oder?
Ach, da gibt's manchmal Dinge, also es war schon lustig, Keith Richards, der also sehr outspoken war, der also eine Flasche seinen Bourbon da auf dem Tisch hatte. Und die Flasche war voll und am Ende des Gesprächs war sie halb leer. Und zwischendurch musste er dann auch mal austreten und der Redefluss war danach noch viel größer. Also er hat dann wahrscheinlich ein Marschierpulver oder was immer. Marching Powder ist so ein britischer Begriff, weil das Zeug ja gerne auch im Ersten Weltkrieg verteilt wurde an die Soldaten. Mhm. Damit, ja, das war schon ziemlich bittere Nebeneffekt dieser Sache gewesen. Und die haben also, das war einfach sehr, sehr offen, was er da auch über seinen damaligen Freund, mit dem er nicht gerade kein gutes Verhältnis hatte, mit Mick Jagger, was er da geäußert hat und so, das war schon ganz schön heftig, das macht er ja manchmal. Aber er ist auch immer sehr komisch und es war trotzdem amüsant. Also auch Mick hat es ihm sicher nicht übel genommen, aber das Interview auch nie gehört.
Haben sich solche Interviewsituationen über die Jahre verändert? Also ich habe ja auch noch die Situation erlebt, dass man, ich habe ja im Printbereich gearbeitet, dass man Interviews nicht zum Gegenlesen rüberschicken musste, sondern sie sind dann so aufgeschrieben worden. Ja, die Umstände also, für Audio haben sich ja auch nicht verbessert. Ne?
Mit also ich musste das ehrlich gesagt, ich habe das, bei Audio ist das noch nicht so gewesen, dass man die nun zur Abnahme dahin schicken musste. Also die Zeiten wurden immer kürzer für Audio. Also wenn ich ein Radio-Interview machen soll und habe 10 Minuten, dann mache ich das erst gar nicht. Also ich habe auch in den letzten Jahren nicht mehr so viele aufgenommene Interviews gemacht. Wenn dann so kommen die Leute live in die Sendung, wenn das von Lindenberg oder auch von Nils Frevert oder also einheimische Künstler oder auch ausländische. Aber ich denke, dass das ist wirklich ein Problem bei schriftlichen Interviews. Ich habe in den 70er Jahren viel geschrieben für Sounds, da mussten wir das noch nie gegenchecken lassen. Aber ehrlich gesagt, ich habe ja viele Interviews auch gegeben über meine Tätigkeit und auch über den ESC. Da ist es schon manchmal ganz gut, gegenzulesen, weil du glaubst ja nicht, was manchmal daraus geschrieben wird, was so zusammengefasst wird von dem, was man gesagt hat. Also, da war das immer schon ganz gut, mal zu sehen, was schreibt der denn?
Wenn man so ein umfassendes Wissen über Musik hat, weil man so vieles erlebt hat. Wie groß ist denn deine Neigung, dich noch mit Neuigkeiten zu versorgen im musikalischen Bereich?
Sehr groß. Also ich habe nie...
Bei mir geht das ja ein bisschen zurück, muss ich sagen. Ja. Früher habe ich noch jede Vorband mitgenommen. Heute neige ich dann doch eher auf 21 Uhr zu Konzerten zu gehen.
Ja, also jede Vorband muss ich vielleicht nicht mitnehmen, aber so Sachen anzuhören, von denen man weiß, ach jetzt, da wird drüber geredet, das macht man schon. Also das ist, finde ich, auch notwendig. Ich mache ja jede Woche eine Radiosendung mit Musik, mit Neuerscheinungen. Und wenn ich das irgendwie ignoriere, wäre das ja auch nicht sehr professionell. Insofern mache ich das, aber auch aus eigenem Interesse. Also wenn ich weiß, ey, das passt mir nicht, dann brauche ich ja nicht länger zuzuhören. Also das geht ja relativ schnell. Du kannst ja schon beurteilen, irgendwie, das ist was für mich oder nicht. Und manche Genres, die sind einfach nicht unbedingt meine Abteilung. Also insofern jazziger Hip-Hop, ja, oder Sachen wie Kendrick Lamar oder so, aber andere Sachen, die nur einfach ein Beat haben und reingerappt sind, da muss ich dann auch nicht stundenlang zuhören. Also das ist nicht unbedingt meine Abteilung. Aber und auch Metal oder solche Kisten sind nicht unbedingt mein Bier. Da weiß ich schon, aber auf den anderen Gebieten, da gibt's ja unglaublich viele neue Künstler, also neue Singer-Songwriter, sehr, sehr talentierte Menschen, die es natürlich heute schwer haben, denn es gibt so viel, das Angebot ist so groß und da irgendwie durchzustarten ist sehr, sehr schwer.
Wie hast du es denn, also wir haben ja über einige Hamburger Musiktalente schon gesprochen, wie hat sich denn dein Bezug in den letzten 20 Jahren zu Scooter verändert? Weil die wurden ja nun erstmal die ersten 15 Jahre komplett belächelt von allen oder abgelehnt und mittlerweile sind sie einfach da die ganze Zeit und es gibt viele Leute, die sie auf einmal wieder gut finden.
Ich hatte noch nie ein Verhältnis dazu. Ey, ganz ehrlich, ich meine, in aller Liebe, er ist ja ein netter Kerl. Ja. Und er ist auch vielleicht lustig, aber mit Musik hat das wenig zu tun. Entschuldigung, das ist irgendwie Beats, Maschinenbeat mit simpelsten Phrasen. Es ist einfach Schlager mit einem Knallbeat und einem, sagen wir mal, Gerüst drumrum, das modern klingt. Aber es hat einfach keine Basis für irgendwelche musikalischen Genüsse.
Was ist denn so dein frischester Liebling, den du so für dich entdeckt hast? Also den du nicht nur für deine Sendung gefunden hast, wo du sagst, ach, da freue ich mich auch schon aufs zweite Album oder hast du so das zweite Album geholt?
Ja, es gibt immer wieder die Dinge, die man entdeckt. So gibt's so eine amerikanische Singer-Songwriterin, Lizzie McAlpine heißt die. Also das ist schon außergewöhnlich, was die macht. Also so sensible Songs und auch manchmal junge Künstler, dass man denkt, mein Gott, wieso können die das denn schon? Aber auch solche Sachen, die auf dem Popmarkt zu Hause sind, wie Harry Styles oder so. Mann, der ist doch großartig. Der verkauft hier das Volkswagenstadion aus, in einer Zeit, wo wegen der Pandemie die Leute immer noch gar nicht in Konzerte richtig gehen. Aber er ist auch gut. Also das freut mich dann, dass es solche neuen Talente gibt, die einfach klasse sind. Und dann gibt's eben ältere Lieblinge, die aber auch noch nicht richtig entdeckt sind von der Allgemeinheit, wie Laura Marling, das ist eine englische, britische Folksängerin, die einfach genial ist.
Wir kommen zu den von den Insider-Tipps zu dem Wissenswerten für dich. Ich konfrontiere dich mit ein paar Fakten über Hamburg. Im ersten Jahr nach der Eröffnung besuchten rund 850.000 Menschen die über 600 Konzerte in der Elbphilharmonie. Wie oft warst du schon in der Elfi?
Puh, schwer zu sagen, also bestimmt 15 Mal so.
So oft, also so dreimal im Jahr.
So, quasi. Ja.
Was war da dein bestes Konzert?
Oh, schwer zu sagen. Es gab ganz furchtbare Konzerte, zum Beispiel von drei brasilianischen Künstlern, Gilberto Gil und zwei anderen. Mein Gott, war das schlecht, weil der Sound damals es lag nicht an der Elbphilharmonie, sondern das lag am Tontechniker. Der glaubte, da reinzukloppen wie in einer Riesenhalle. Das darf man in der Elfi nicht. Dann musst du leise, musst du wenig verstärken. Du brauchst das nicht. Man kann da wirklich alles hören. Aber mein größtes Konzert war eines der letzten, die Maris Jansons gegeben hat mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das war 3 Wochen vor seinem Tod. Es war so bewegend. Man sah, dass er schwer krank ist. Aber und dann das musikalische Erlebnis mit Rudolf Buchbinder als Gastsolist, Pianist. Also das war absolut großartig. Und das hat mich eigentlich mit am meisten bewegt. Auf der Pop-Seite habe ich ein paar Sachen erlebt, die waren okay, die waren gut, aber die hätte ich auch gut in der alten Musikhalle gerne erlebt, weil da einfach das Holz gut klingt. Aber zum Beispiel das Konzert, da hat Stefan Gwildes hat seinen 60. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert gefeiert, mit riesen Besetzung, mit Big Band, mit Orchester, Streichorchester und Chor. Und es klang wie eine Eins. Es war ein wirklich großes Erlebnis. Ganz toll. Und ein sehr unterschätzter Sänger, der sich manchmal selbst nicht richtig, sagen wir mal so präsentiert, wie er es sich eigentlich gönnen sollte. Weil er ist ein großer Künstler. Und er wird manchmal zu einfach verkauft, zu billig.
Nochmal ein paar Tipps für Stefan Gwildes hier.
Hey, Stefan, sei nicht böse.
Hamburg hatte im Jahr 2020 Schulden in Höhe von knapp 35 Milliarden Euro. Ei. Für was gibst du unvernünftig viel Geld aus? Außer für Platten. Du hast wahrscheinlich, wie andere Leute, ein Ankleidezimmer haben. Hast du ein komplettes?
Ja, ich hatte natürlich ein größeres Zimmer früher. Sogar? Ich hatte früher so 17.000, 18.000 LPs. Jetzt habe ich noch 1.500 oder 2. Weil es nimmt einfach zu viel Platz weg. Aber ich gebe viel Geld aus für so Mediendinge. Also ich habe diverse Streaming-Dienste oder ich bin ein Fußballfanatiker, ich muss jedes Spiel sehen und allein das kostet ja eine Menge Geld. Ne? Also du musst Sky, The Zone und so weiter und so fort. Also ich bin.
Und dann muss man sich immer noch orientieren, wo eigentlich welche Spiele.
Wo ist was? Ich bin immer ziemlich gut orientiert und rufe dann Freunde an. Ihr wisst, das heutige Spiel ist auf Amazon Prime, nicht auf The Zone. Ne? Ach so, ich suche das schon. Ja, es nervt, aber es ist leider so.
So, dritte Frage. Genau wie du hat auch Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt in Langenhorn gelebt. In seinem Haus im Neuberger Weg 80 empfing er immer gerne viele bekannte Persönlichkeiten, unter anderem den ehemaligen Außenminister der USA Henry Kissinger oder den spanischen König Juan Carlos. Welcher Promi war schon bei dir zu Hause zu Gast?
Oh, gute Frage. Oh je. Ich weiß es nicht. Carsten Janke war zum letzten Mal zum Essen da.
Ein sehr ehrenwerter Promi.
Ein ehrenwerter Promi, aber sonst früher, ich weiß nicht, war Udo mal bei mir zu Hause. Also nicht so viele. Das war dann immer, ich bin eher dahin gegangen, wo die waren.
Was hast du denn, ich wollte ja drauf hinaus, gerade du hast ja die Streaming-Dienste genannt, aber gibt es noch eine andere Sammelleidenschaft eigentlich? neben den Platten?
Ja, also Zeitschriften, aber ich meine, eine Zeit lang, meine Frau hat mich verdonnert, ich musste die alten Süddeutschen dann mal irgendwann wegschmeißen, ne? Hab dann sehr gern gesammelt. Und das ist was, ich heb gerne auf. Also bei mir stapelt sich's auch mit diversen Dingen. Die britische Zeitschrift Mojo, großartige Zeitschrift mit wunderbaren Interviews und Artikeln. Ja, die sind stapelweise, ne? Die sind überall da. Andere würden sagen, oh, das ist ja ein Messi. Nee, aber ich weiß schon, wo was ist. Also insofern geordnet ist es. Und wo wir von Promis geredet haben, ich glaube Bonnie Raitt, amerikanische Sängerin, ja, die war mal bei mir zu Hause, die öfters mal, wenn sie in Hamburg war, treffen wir uns und dann war sie mal da.
Wenn du so viel Streamingdienst hast, guckst du ja nicht nur Fußball. Wie sieht es mit deiner Serienleidenschaft aus?
Also wenn ich mehr Zeit hätte oder mehr Zeit nehmen würde, dann wäre die Serienleidenschaft noch ausgeprägter, weil ich liebe es, die Serien im Original zu sehen. Sehe aber gerade Fargo mit meiner Frau zusammen und da sehen wir es in Deutsch. Aber sonst The Crown sehe ich mit meiner Tochter im Original und andere Sachen. Also es gäbe unglaublich viele. Es gibt ja auch zu viele Serien, aber es gibt verdammt viele gute. Und das ist einfach das Schöne auch im Moment, ne? Aber wo soll man die Zeit hernehmen?
Wenn man jetzt mal unterstellen würde, dass jeder Mensch einen bestimmten Horizont an möglichem Wissen hat und bei dir aber eigentlich schon 2/3 deines möglichen Horizonts komplett mit Musik belegt sind, dann führt mich das zu der Frage, gibt es so Themen, von denen du einfach vielleicht auch sehr weltliche Themen gar keine Ahnung hast und sagst, ich will das auch gar nicht lernen. Also rede jetzt nicht, bei mir ist Klavierspielen, würde ich gerne, werde ich aber nicht mehr lernen. Ja. Aber ich kann zum Beispiel handwerklich, bin ich eine komplette Null.
Bin ich auch nicht so richtig klasse und wenn, dann dauert es extrem lange. Aber ich würde gern mehr wissen in Wirtschaftsbereichen. Da habe ich auch sehr viele Fehler gemacht durch falsche Investitionen. Man hat ja früher so, als die neuen Marktzeiten waren, hat man irgendwelche Aktien gekauft und irgendwelche Sachen, Fonds, und die sind dann nichts mehr wert gewesen. Mit ein bisschen mehr Know-how hätte ich das vermeiden können. Ich bin nicht sehr gut in der naturwissenschaftlichen Seite. Da wüsste ich gern mehr über physikalische Zusammenhänge. Da fehlt mir einfach grundweg die Bildung, also insofern. Aber ich würde gar nicht sagen, dass 2/3 Musik sind. Also ich würde sagen, also 50-50 Sport, aber nicht nur Fußball ist auch dabei. Also ich sehe jedes Skirennen an im Winter. Ich liebe es. Ich liebe die Berge, ich liebe Schnee und bin selbst früher sehr viel Ski gefahren und ich sehe das einfach gerne. Ich bin einfach da einfach gern dabei, einfach visuell. Oder im Sommer schaue ich mir die Tour de France an, jeden Tag. Denn ich liebe es, einfach durch Frankreich zu fahren.
Du bist das, weswegen die die Öffentlich-Rechtlichen jeden Sommer Tour, es hat mich als Kind schon irritiert.
Ja, aber es ist doch einfach spannend und schön. Es ist zwar nicht so spannend, das Radrennen, aber die Landschaft zu sehen, die Schlösser und alles, wunderschön.
Das fand ich tatsächlich, vor einigen Wochen gab es ja auch den Hamburg-Marathon und ich finde es immer wieder gut, noch halb verkatert sonntags morgens in der R-Fernsehen anzumachen und zu gucken, wie schön diese Stadt ist. Genauso natürlich im Herbst.
Das ist der auch für Spätsommer, die Cyclassics.
Ja, genau.
Das ganz ist auch großartig. Ein Grund. Da sind wir sehr ähnlich.
Ja, ich kann nicht 3 Wochen Tour de France gucken.
Nee, aber ich gucke es dann auch besonders gerne, wenn es in die Alpen geht oder wenn es nämlich schöne Landschaften sind. Aber stimmt, also Cyclassic habe ich auch immer geguckt. Ich muss das jetzt von oben sehen und da Blankenese, ach, da geht's dann hoch und so, herrlich.
Ja.
Das genieße ich. Und in meiner Familie und überall kriege ich nur Kopfschütteln, weil die sagen, bist du verrückt. Wir müssen nicht mal eben die Zeit mit was anderem verbringen.
Schaust du dir Frankreich denn nur über die Tour de France an oder wo machst du sonst Urlaub?
Also ich wäre gerne immer in Frankreich gewesen. Also ganz ehrlich, Côte d'Azur, in den letzten Jahren war man natürlich durch die Kinder an Schulferien gebunden. Und du kannst also in Schulferien schlecht an die Côte d'Azur fahren. Ja. Da kannst du eher an den Atlantik fahren. Also das haben wir dann auch gemacht. Ja, Frankreich ist einfach wunderschön. Italien muss ich jetzt mal wieder entdecken. Da war ich sehr lange nicht. Würde ich gern mal wieder durchfahren. Und an spezielle Orte, die ich noch nicht kenne. Also selbst Rom, da war ich zum letzten Mal als Student. Es war ein wunderbares Erlebnis. Also ja, es ist einfach, Europa ist einfach schön. Also das ist einfach toll. Natürlich war man zwischendurch auch mal in Amerika. Da gibt es auch schöne Ecken, aber Europa ist was so Spezielles. und Einzigartiges. Deswegen sollten wir es pflegen.
Kommen wir zu etwas anderem Speziellen und Einzigartigen. Das ist deine Fußballleidenschaft. Wie breit gefächert ist das denn? Oder leidest du einfach dauerhaft mit dem HSV?
Ich leide natürlich mit dem HSV, das ist schon richtig. Du hast schon gleich... Woher weißt du denn überhaupt, dass ich HSV fühle?
Ich ahnte es, ich habe es gerochen.
Ich habe in diesem Jahr, auch egal wie es am Ende ausgeht, St. Pauli sehr genossen, die wunderbaren Fußball gespielt haben. Und HSV ist einfach so etwas naiv, auch durch diesen, ehrlich gesagt, in meinen Augen etwas eigentümlichen Trainer, der die einfach nur nach vorne schickt, ohne Sicherung nach hinten, mit einem naiven Ballbesitzfußball, der natürlich irgendwann, denen geht irgendwann die Puste aus und da verlieren sie die Bälle und dann kriegen sie hinten die Hütte voll. Egal wie es am Ende der Saison ausgeht, wenn ich dann noch die Sprechblasen höre, die er dann nach den Spielen rauslässt, da liebe ich dann so einen Trainer wie Paulis, ne, der einfach auch sprechen und formulieren kann und auch sensibel ist und der andere, der lässt nur irgendwelche Plattitüden ab und so, ja, wir marschieren immer nach vorne und belohnen uns aber nicht. Ja, was hat denn der Trainer Ihnen gesagt, frage ich mich dann.
Ist es denn dann so, dass dir einfach nur wichtig wäre, dass ein Hamburger Club mal wieder in der Bundesliga wäre?
Das wäre schön, aber ich finde die zweite Liga eigentlich auch ganz wunderbar so. Sie ist super spannend und interessant, interessanter als die Bundesliga, die ich in diesem Jahr eher nur so halb, weil Dortmund schwächelt und Bayern ist vorne und der Rest interessiert dann auch nicht
und
so.
Und nach unten ist auch nicht richtig spannend, nee, weil auch führt nicht. Dann ja. Einfach direkt wieder
zu. Also das könnte natürlich besser werden, wenn wieder unsere Vereine wie auch Bremen oder so weiter drin sind. Das wäre ganz schön, aber ich fürchte, wenn unsere Vereine aufsteigen würden, dann haben wir dauernd Sorgen, dass sie dann wieder absteigen. Also es wäre im Moment sehr, sehr schwierig, sie dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. Aber ich bin auch ein anderer Art Fußballfan. Ich gucke nicht nur mit der Vereinsbrille. Mir ist es egal, wer da spielt, wenn er gut spielt. Also ich liebe schönen Fußball. Deswegen bin ich auch Bayern München-Fan, wenn sie gut spielen. Ich bin Dortmund-Fan, wenn sie gut spielen. Und ich bin Frankfurt-Fan, wenn sie gut spielen. Aber sie tun es natürlich nicht immer. Ich liebe einfach ästhetisch Fußball zu gucken. Und deswegen gucke ich auch liebend gern Premier League in England. Da ist auch in der Mitte und im unteren Bereich so eine Qualität. Die haben
wir ja eine Geschwindigkeit. Ich habe ja auch viele Streaming-Anbieter wie du abonniert und ich neige sehr dazu, sonntags nachmittags vom lahmen Sommerfußball der Bundesliga rüber zu wechseln. Und dann will man eigentlich immer die Geschwindigkeit neu einstellen, weil die ja wirklich hin und her rasen.
Unfassbar, wie die.
Und nicht nur bei Liverpool oder Manchester City.
Die anderen auch. Ja. Und das ist einfach beeindruckend, das Tempo, wie da gespielt wird. Und die spielen nicht nur Kick and Rush nach vorne, sondern die können mittlerweile kombinieren und sind trotzdem so schnell. Und vor allem, die schießen besser. Hast du schon mal gemerkt? Da gibt's Schüsse, die siehst du bei uns gar nicht. Das wagt einer nicht oder sie landen irgendwie zwei Etagen höher.
Wie bist du denn bei den sozialen Medien unterwegs? Du bist früher ja relativ häufig auf Twitter gewesen.
Jetzt
neigst du aber eher Richtung Instagram.
Ich habe einen Instagram-Account, wo ich aber nicht viel poste. Also ich poste mal, wenn wieder eine neue Folge des Podcasts erscheint. Alle zwei Wochen ist das. Aber in letzter Zeit habe ich das auch nicht gepostet. Oder früher habe ich gepostet, was ich in meiner Sendung spiele. Oder so, ja, jetzt zum ESC macht man das dann mal. Aber ehrlich gesagt, da bin ich nicht so richtig drauf. Ich lese gerne, was so passiert. Ja. Bei den Leuten, denen ich folge. Mhm. Und man erfährt manchmal auch Dinge, die man sonst übersehen hat. Also irgendwelche Geburtstage, Todesfälle und so weiter. Also einfach mal als Nachrichtenmedium finde ich es ganz gut. Mir geht manchmal jetzt die Werbung auf den Geist. Das ist manchmal ein bisschen viel. Aber die kann man angeblich auch abschalten. Also das muss ich meine Kinder fragen. Die sind da Spezialisten.
Wir haben deine Frau ganz kurz angesprochen, die wirklich die tollsten Kuchenkreationen, Pralinen und so weiter hier in Hamburg herstellt. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Wie ist das denn mit dir, wenn man jetzt quasi zu Hause die ganze Zeit so einen Haufen Pralinen da liegen hat? Wer kann zu dem denn widerstehen?
Es ist schon
manchmal, geht doch gar nicht,
manchmal
oder?
Schon gefährlich, weil sie sagt dann ja auch mal, probier das mal und so. Und dann muss man natürlich irgendwann mal aufpassen, ne, dass man nicht zu viel isst. Aber Gott sei Dank ist sie dann auch in der Backstube. Sie ist ja nicht immer da, sondern wenn sie das nur zu Hause machen würde, dann würde das also sehr gefährlich werden. Aber es ist schon eine Versuchung, die man also manchmal auch wirklich abwehren muss. Das ist schon richtig, ja.
Unsere Kuschelrunde ist schon zu Ende und das bringt mich zu den standardisierten Fragen zum Abschluss. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ei, Im Garten auf jeden Fall sitze ich dann und genieße die Zeit, aber ich werde trotzdem weiter aktiv interessiert sein an Dingen. Ne? Was ich dann mache, ob ich dann noch Sendungen mache, ob ich den ESC, wie lange ich den mache, egal. Aber ich werde immer dabei sein und solange man irgendwie wach ist, und ich habe immer die Theorie, man bleibt wacher, wenn man was macht. Also wenn ich nur einfach nur konsumiere und da sitze, dann bleibe ich nicht aktiv, dann bleibe ich nicht im Gehirn aktiv. Und deswegen ist das unbedingt, ich habe so viele Interessen, Sachen, die ich lesen will, lesen kann. Ich komme ja durch die Süddeutsche Zeitung nicht richtig durch, weil ja, da so viele tolle Sachen drin stehen. Also insofern habe ich da sehr, sehr viel vor und werde das auch genießen.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ja, hoffentlich noch nicht überflutet. Nein, es sollte kein Witz sein, aber man muss sich schon ernste Gedanken machen über die weitere Zukunft, auch für unsere Kinder, weil da mache ich mir sehr, sehr große Sorgen, dass unser System sich nicht zerfleddert in Nebensächlichkeiten und die wirklich wichtigen Dinge vergisst, dass also wirklich hier was gegen den Klimawandel getan wird, endlich, aber wirklich ernsthaft. Das nun kommen natürlich dauernd Dinge dazwischen, wie die Pandemie und jetzt der Krieg. Also das sind alles Dinge, die natürlich wesentlich sind, aber auch unsere Zukunft in eine Richtung drängen. Auch wirtschaftlich habe ich große, innere Krämpfe über die Unverteilung zwischen Arm und Reich. Wenn ich sehe, dass also auch aus diesen Krisen die großen Konzerne und große mit großen Guthaben und wohlhabende Menschen mehr profitieren als die Bevölkerung, die leidet und die immer weniger haben, mache ich mir große, große Sorgen für die Zukunft, dass also dann später unsere Kinder gar nicht mehr das verdienen können, um für sie auch ein gesundes und sorgenfreies Leben zu garantieren.
Lieber Peter, deine kurze Antwort könnte ein wunderbarer Übergang in die zweite Gesprächsstunde sein, wo wir uns über die Weltlage unterhalten. Wirklich. Das müssen wir an anderer Stelle machen. Ich bedanke mich auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer für diese wirklich sehr amüsante, unterhaltsame Stunde mit dir. Und will dir alles Gute wünschen und natürlich auch allzeit schöne deutsche Beiträge beim ESC.
Ja, damit ich jubeln kann und dann nicht nachher noch einen Shitstorm kriege. Warum hast du gejubelt? Das war doch Schrott. Nein, ich möchte es genießen. Danke, Lars, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ahoi, lieber Peter.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.